Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Überstunden, Verschwörungstheorien und ein Lächeln gibt's heute. Für euch vielleicht auch. 2, 3 Lächeln. Heute ist nämlich Welttag des Lächelns. Vielleicht ist das auch die Erklärung, warum heute alle so wahnsinnig nett zu euch waren. Aber Achtung, aufgesetzte Lächeln finden auch schon ganz schön oft statt. Und es ist dann so die böse Seite des Lächelns. Und von der erzählen wir euch heute Abend. Die Verschwörungstheorien und die Überstunden kommen danach. Verena von Keitz lächelt sich in die Sendung.
Ich lächle mich jetzt hier in die Sendung. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist der Plural von Lächeln?
Das ist eine Aufgabe für bitte, diese Sendung.
Bitte, bitte, bitte,
wenn
liebe
wisst,
Hörerinnen und Hörer.
mail@deutschlandfunknova.de, ansonsten recherchieren wir. Außerdem ist neben Verena auch noch der Arthur von der Bergbandfilm, von der Band Bergfilm dabei.
Hey, wir sind bei Deutschlandfunk Nova im Rahmen von Auf der Bühne und das Ganze findet statt am Sonntag, den 15. Oktober. Tickets gibt es nur geschenkt und wir wünschen euch viel Glück.
Und mehr Bergfilm bekommt ihr hier heute Abend. Thilo Jan ist mein Name. Schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Oktober und heute, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ist World Smile Day.
Okay, everybody, let's see some big smiles.
Verena,
hast du da mitgemacht?
Beavis and Butthead war ich vor meiner Karriere. Welche Karriere? Wir haben uns gefragt, der Plural von Lächeln.
Ja.
Gibt es den, der, die, das Lächeln?
Der Duden sagt nein, es gibt kein Plural von Lächeln. Und auch von Lachen. Die Lache gibt es zwar im Plural, aber der wird selten verwendet.
Hm.
Also ein Lächeln reicht für viele.
Was jetzt aber auch nicht heißt, dass man nur einmal lächeln sollte an diesem
Nein,
Tag.
Nein, vielmals.
Das hätten wir wenigstens germanistisch aufgeklärt. Im Schnitt lachen wir übrigens 15 bis 20 Mal, wir Erwachsenen. Kinder machen das 400 Mal am Tag. Ja? Und das ist wirklich, da will man nochmal Kind sein. Aber die große Frage ist ja, wie macht man das? Wie lächelt man? Wie lacht man? Es gibt viele verschiedene Arten davon und immer wird ja irgendwas dem anderen gegenüber signalisiert. Was genau, das weiß Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Magdalena Bienert. Wie viele Arten des Lachens gibt es überhaupt?
Naja, das ist wirklich schwer zu sagen, weil es gibt ja eben so viele Gründe zu lachen. Liebe, Freude, Stolz, Verlegenheit, Höflichkeit. Zusammengefasst lässt sich aber sagen, dass wir grundsätzlich aus 3 Gründen lächeln. Aus purer Freude, aus Freundlichkeit oder auch um ein anderes Gefühl zu kaschieren. Und woran wir erkennen, ob jemand aus vollem Herzen lächelt oder lacht, erklärt Mimikforscher Dirk Eilert.
Wenn sich jemand wirklich freut, dann heben sich nicht nur die Mundwinkel an, sondern die Augen lachen auch mit. Das sehen wir daran, dass die Augen so ein bisschen kleiner werden. In den Augenwinkeln bilden sich kleine Fältchen. Wenn jemand hingegen nur höflich lächelt, dann heben sich nur die Mundwinkel. Und wenn jemand eine unangenehme Emotion maskieren möchte, also sich zum Beispiel ärgert und gute Miene zum bösen Spiel macht, dann sehen wir ganz, ganz kurz vor diesem Lächeln, wo nur der Mund mit lächelt, einen kurzen Ausdruck von Ärger übers Gesicht huschen. Das nennt man in der Fachsprache eine Mikroexpression. Das dauert 40 bis 500 Millisekunden und danach nehmen wir das Lächeln quasi als Maske. Also die wichtigste Unterscheidung ist, wenn wir sehen wollen, ob sich jemand wirklich freut, müssen wir darauf achten, ob die Augen mitlachen.
Dann gibt es natürlich noch ein paar Sonderformen des Lachens. Und wenn man da so ein paar wenige Gesten studiert, kann man das Lächeln als Gegenüber auch ziemlich einfach entschlüsseln.
Eine Sonderform ist zum Beispiel das verlegene Lächeln. Beim verlegenen Lächeln lächeln wir auch nur im Mundbereich, die Augen lachen nicht mit. Gleichzeitig pressen wir so ein bisschen die Lippen. Und was jetzt entscheidend ist bei Verlegenheit, ist, dass der Blick nach unten zur Seite geht, in 80% der Fälle nach links. Und dabei verdecken wir dann mit einer Hand auch noch so ein Stückchen unser Gesicht. Das heißt, wir machen so eine sogenannte Beruhigungsgeste im Gesicht. Die dient einerseits dazu, Stress abzubauen, andererseits verstecken wir uns ein bisschen hinter der Hand. Das sind die prototypischen, übrigens kulturübergreifenden Merkmale von Verlegenheit.
Ach, das ist ja interessant. Kann ich denn eigentlich auch erkennen, ob mich jemand, sagen wir mal, wirklich toll findet oder irgendwie verliebt ist anhand des Lächelns?
Oh ja, und auch da nennt der Mimikforscher eine Geste, die alle Verliebten sofort enttarnt.
Der wohl schönste Ausdruck, bei dem Freude im Gesicht eine Rolle spielt, übrigens auch kulturübergreifend gleich, ist der Ausdruck von Liebe. Dabei strahlen wir über beide Ohren, das heißt, die Augen lachen auch mit, der äußere Augenring muss kontrahiert und der Kopf wird seitlich zur Seite geneigt. Und was man hier in Studien entdeckt hat, Da hat man Paare untersucht, die miteinander reden. Und bei den Paaren, wo dieser Ausdruck von Liebe im Gesicht zu sehen war, die Augen lachen, Kopf leicht zur Seite geneigt, war auch der Oxytocin-Spiegel, also der Spiegel des Bindungs- und Treuhormons Oxytocin im Blut, erhöht.
Und wie und wann lächeln wir eigentlich am meisten?
Tja, das ist tatsächlich sehr traurig. Wir lächeln nämlich nicht am meisten aus Freude, sondern laut Dirk Eilert.
Das häufigste Lächeln ist in der Tat das höfliche Lächeln und auch das maskierende Lächeln. Lächeln ist nämlich die häufigste Maske, die wir im Alltag einsetzen, um unsere echten Emotionen zu verstecken.
Ja, und dabei kommt genau das überhaupt nicht gut an. Ich habe mich auf der Straße umgehört und die Antwort, welches Lachen eigentlich am besten ankommt, war da einhellig.
Ein ganz authentisches Lächeln, bei dem man sich keine Sorgen darum machen muss, dass andere Leute mal doof gucken oder so, wenn man mal laut lacht oder so. Das spricht mich an.
Laute Lachen sind nervig, weil wenn es aus dem Nebenbüro kommt, dann kann man nicht mehr arbeiten.
Also ich finde, manche Leute, die haben so ein besonderes Lachen, wo man vielleicht auch im ersten Moment als bisschen störend sehen würde. Aber das ist oft richtig sympathisch.
Natürlich und authentisch. Ich finde eigentlich auch breite Lächeln schön.
Wenn es ehrlich ist, ehrliches Lachen. Also wenn es nicht gespielt ist oder so.
Also am World Smile Day vielleicht ja ein guter Grund, uns mal selbst zu beobachten, wann wir warum lächeln. Und Dirk Eilert hat auch noch eine schöne Übung für den Start ins Wochenende.
Wenn ihr rausgeht, achtet heute mal darauf, wo seht ihr Menschen, die sich wirklich freuen, also wo die Augen mitlachen. Und wenn ihr so jemanden entdeckt, dann wünscht dem einfach innerlich leise, möge deine Freude anhalten. Das ist eine unheimlich kraftvolle Übung. Das heißt, man sieht jemanden, der sich freut, schwingt innerlich kurz so ein bisschen mit der Freude mit. Und ich kann nur sagen, wenn du das eine Stunde machst, dann wirst du danach merken, wie viel mehr positive Energie du auch im Körper spürst.
So, in diesem Sinne, mein lieber Thilo, möge deine Freude beim Moderieren weiter anhalten und du noch ein fantastisches Wochenende haben.
Ganz lieben Dank, Deutschlandfunk Nova Reporterin Magdalena Bienert, heute am World Smile Day. Kriegst ein Lächeln zurück.
Juhu! Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Eine junge Frau in Japan, 31 Jahre alt, eine TV-Journalistin, ist vor 4 Jahren gestorben, und zwar an Überarbeitung. In dem Monat vor ihrem Tod soll sie 159 Überstunden gemacht haben, also 40 Überstunden pro Woche. Das hat jetzt ihr Arbeitgeber öffentlich gemacht. Das ist ein japanischer TV-Sender, der übrigens, und das ist bemerkenswert, dafür bekannt ist, selbst immer wieder auf das Problem hingewiesen zu haben, dass Überarbeitung dazu führt, dass Menschen sterben, und jetzt hat dieser TV-Sender selbst das Problem gehabt. In Japan gibt es auch einen Fachbegriff, ein Wort dafür. Tod durch Überarbeitung nennt man dort Karoshi. Und wir wollten mal ein bisschen genauer auf dieses Thema gucken, um zu verstehen, wie es eigentlich sein kann, ja, dass jemand wirklich stirbt, weil er zu viel gearbeitet hat. Verena hat sich das für uns ein bisschen näher angeschaut. Was führt denn zum Tod in diesen Fällen?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Es ist natürlich nicht einheitlich. Und wenn wir jetzt auf den Fall der japanischen Journalistin gucken, die ist tot in ihrem Bett gefunden worden und soll an Herzversagen gestorben sein. Sie hatte eben davor diese unglaublich vielen Überstunden gekloppt und angeblich auch nur 2 Tage im ganzen Monat frei gehabt. Was aber nun genau diesen tödlichen Herzanfall ausgelöst hat, das ist von außen einfach sehr schwer zu sagen.
Kann es Übermüdung sein?
Wahrscheinlich nicht. Also der Arbeitsmediziner Hans Draxler hat dazu in einem Interview mit der Zeit mal gesagt, dass man an Übermüdung alleine nicht stirbt, weil der Körper das gar nicht zulässt, dass du nicht schläfst, sondern er schläft einfach ein.
Mhm. Aber wenn man in diesem Fall im Auto dann steckt, dann kann das natürlich schon tödliche Folgen haben, oder?
Ja, natürlich, wenn du einschläfst und Sekundenschlaf hast. Übermüdung ist, wo du es gerade sagst, nach einer ADAC-Analyse in Deutschland tatsächlich häufiger Ursache von tödlichen Unfällen als Alkohol. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Aber bleiben wir bei der reinen Übermüdung, dann bringt die dich nicht um, sondern eher all das, was du vielleicht tust, um wach zu bleiben. Ne? Weil das ist ja eher dahinter. Ne? Wenn ich irgendwie ganz viel arbeite, will ich ja wach bleiben und nicht einschlafen. Indem du zum Beispiel ununterbrochen Kaffee trinkst, dann, das sagt der Arbeitsmediziner Hans Draxler, kann man dann eben zum Beispiel Hunger- und Durstgefühl verlieren, nichts mehr trinken, nichts mehr essen. Und irgendwann sagt dein Kreislauf, ja nein, danke, kriegt einen Kollaps und du kriegst möglicherweise eben auch ein Herzproblem.
Das kennt man ja tatsächlich, ne? Wenn man viel Stress hat auf der Arbeit und dann irgendwann auch mal vergisst zu essen oder irgendwie vergisst zu trinken.
Ja, weil man irgendwie auch gar keine Zeit hat, sich darum zu kümmern, ne? Und immer nur weitermacht, immer weitermacht. Wenn du dann eventuell noch Aufputschmittel nimmst, wie Speed oder Kokain, um eben weiter leistungsfähig zu bleiben, dann sind diese Mittel für sich genommen ja auch schon ein Risiko für deine Gesundheit, weil sie den Blutdruck steigern und durchaus auch mal zu Herzinfarkten führen können. Was aber möglicherweise auch eine Rolle spielen kann in solchen Fällen von, ich sag mal, Karoshi, gerade bei jungen Menschen, die eigentlich gesund erscheinen, dass die eventuell unbekannte Krankheiten haben, wie eine Herzschwäche, eine Herzinsuffizienz oder Epilepsie und dass dann die starke Überlastung eben so einen Anfall auslöst. Mhm. Gab ja so einen Fall von einem jungen deutschen Banker vor ein paar Jahren, der 3 Tage nicht geschlafen hat und dann tot in seiner Dusche gefunden wurde. Da sind dann die Pathologen wirklich davon ausgegangen, dass er einen epileptischen Anfall gehabt hat und daran gestorben ist.
Also trifft Karoshi Menschen, die eine Disposition haben, die irgendwie gesundheitlich vorbelastet sind?
Kann schon sein, dass das vielleicht eher bei solchen Menschen vorkommt. Ich habe dazu jetzt keine Zahlen gefunden, aber all diesen Fällen ist auf jeden Fall gemeinsam, dass die Menschen extrem unter Druck stehen und einfach auch deshalb so viel arbeiten. Und viele von ihnen sterben dann nicht an körperlichen Ursachen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall, sondern einfach, weil sie nicht mehr können und sich dann das Leben nehmen. Da gibt es wirklich viele Fälle. Das wird in Japan übrigens auch als Karoshi anerkannt, wenn klar ist, dass ein Selbstmord wirklich mit einer großen Menge Überstunden einhergegangen ist.
Und das geht dann aber eher so ein bisschen in die Richtung Burnout vermutlich. Können wir eigentlich ein bisschen froh sein, dass wir in Deutschland leben und arbeiten. Da sind wir von 160 Überstunden im Monat, würde ich jetzt mal sagen, weit entfernt, oder?
Ja, doch. Hier gibt es zwar auch Überstunden, aber die liegen schon deutlich unter dem, was da in Japan passiert. Trotzdem zeigt sich auch bei uns, wer mehr arbeitet, hat auch mehr gesundheitliche Probleme. Das hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin untersucht. Also je länger die Wochenarbeitszeit, umso mehr leiden Arbeitnehmer unter Schlafstörungen, Rückenschmerzen und Herzbeschwerden.
Wir halten fest, zu viel Arbeit kann lebensgefährlich sein. Das zeigen nicht nur die Fälle von Karoshi wie jetzt in Japan.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Bisschen Politik an dieser Stelle. Den Volksparteien laufen die Wähler weg, das wissen wir viele, in Richtung AfD. Was wir auch wissen, mehr Männer als Frauen wählten bei der Bundestagswahl die Rechtspopulisten, viele Arbeitslose und Nichtwähler. Und diese grundsätzlichen Befunde, die lagen eigentlich auch schon kurz nach Schließung der Wahllokale am 24. September vor. Detaillierte Hinweise auf das Wahlverhalten gibt jetzt aber nochmal eine umfangreiche Studie der Bertelsmann Stiftung. Deutschlandfunk Nova Reporter Paul Vorreiter hat sich diese Ergebnisse für uns genauer angeschaut. Was ist dabei genau rausgekommen?
Die Studie hat für die vergangene Bundestagswahl bestätigt, was sich schon eigentlich vor der Wahl angedeutet hat, nämlich dass vor allem die CDU-CSU Boden verliert in der sogenannten bürgerlichen Mitte. Also das ist ja das Wählersegment, in dem die CDU-CSU ja traditionell stark ist und dass es mitnichten so ist, dass die AfD nur von sozial Schwächeren gewählt würde, sondern dass sie eben in diese bürgerliche Mitte hineinstößt. Vielleicht eine Zahl dazu. Aus dem Bereich der bürgerlichen Mitte wählte jeder Fünfte die AfD. Das ist ein Zuwachs für die AfD um knapp 15 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Bundestagswahl 2013, also schon gehörig. Und ja, da stellt sich natürlich die Frage, fühlen sich viele von der Union nicht mehr angesprochen? Was hat die AfD da so den etablierten Parteien voraus? Und einen Erklärungsansatz, den hat mir Wolfgang Schröder mitgegeben. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Kassel.
Also die AfD arbeitet außerordentlich stark mit Ressentiments, mit Angstgefühlen und ist aber sehr gut in der Lage, da anzuknüpfen an einem Teil der Bevölkerung und dessen Gefühlshaushalt. Insofern ist die AfD eine Partei, die das Spielfeld erweitert und unmittelbar anknüpfen kann an Leidenschaften, an Gefühlslagen, die sich bisher durch die etablierten Parteien unzureichend angesprochen fühlten.
Also es ist eine Form der Ansprache bei der AfD, aber eben auch der Emotionalisierung.
Lass uns mal auf eine andere Frage dieser Gesellschaft gehen, nämlich wie gehen wir eigentlich mit Digitalisierung um? Also welche Rolle spielen Traditionen in unserer Gesellschaft? Gibt es da auch eine Antwort in der Studie?
Die Studie beleuchtet ja, wie das Wahlverhalten verschiedener Milieus ist und da ist eben auffällig, dass die AfD in den Milieus besonders stark ist, die mindestens skeptisch dem gegenüberstehen, was wir so grundsätzlich als Modernisierungstendenzen verstehen. Also das sind Dinge wie, du hast es gerade schon gesagt, Digitalisierung, aber nicht nur das, also auch sowas wie die Welt rückt zusammen, nicht nur auf dem Smartphone, aber auch politisch, Grenzen sind nicht mehr so wichtig, Menschen ziehen irgendwie weltweit um und suchen sich ihren Wohnort aus, die Nationalstaaten sind nicht mehr so wichtig, die internationalen Institutionen, EU, UNO sind wichtiger und ja, die Leute sind einfach kosmopolitischer, auch andere Lebensformen sind leichter akzeptiert, wir denken da so an die Ehe für alle. Das sind alles so Dinge, die ja so die moderne Gesellschaft mit sich bringt und eben in diesen Milieus ein großes Unbehagen auslöst und das ist eben auch ein Befund aus dieser Studie, dass die AfD da sehr, sehr stark ist. Knapp 2/3 aller AfD-Wähler stammen eben aus solchen Milieus. Das sind dann weniger intellektuelle Zirkel, auch Leute mit weniger Einkommen und diesen Leuten gegenüber steht dann der Teil Teil der Modernisierungsbefürworter. Also das sind die Leute, die diesen Ideen eher aufgeschlossen sind. Und das ist im Übrigen die Mehrheit der Leute, die die anderen im Bundestag gewählten Parteien gewählt haben.
Modernisierungsbefürworter und Gegner, das klingt wirklich fast schon nach einer gespaltenen Gesellschaft, oder?
Ja, das ist auch so. Wobei man hier auch sehen muss, dass das jetzt nicht so zwei klar getrennte monolithische Blöcke sind. Es gibt ja auch bei den, ich sage jetzt mal, Modernisierungsbefürwortern unterschiedliche Schattierungen. Am meisten preschen da zum Beispiel die Grünen Wähler vor, ist in der Studie rausgekommen. Also denen geht quasi diese ganze Beschleunigung nicht schnell genug. Bei der Linkspartei sind das schon etwas weniger und noch weniger dann bei der Union. Und man sollte vielleicht nicht ganz aus dem Blick verlieren, die AfD wurde jetzt auch deswegen gewählt, weil es ja eben diese Situation mit Geflüchteten im Jahr 2015 gab, dann auch als Protestpartei in einer gewissen Form. Das heißt, es ging hier nicht nur darum, dass Menschen sich bei der AfD zusammen versammelt haben, die einfach unzufrieden damit sind, ja, wie rasant sich die Welt insgesamt verändert.
Aber wenn die Einstellung zur Modernisierung gewissermaßen den Riss in der Gesellschaft markiert, nennen wir es mal so, wie könnte man denn dagegen steuern, um diesen Riss im besten Fall wieder zu kitten?
Also zuerst müsste man sich vielleicht erstmal fragen, was hat denn eigentlich dazu geführt, dass die Union oder die SPD bei den AfD-Wählern so schlecht abgeschnitten haben, also quasi eine Art Bestandsanalyse machen, und die hat Wolfgang Schröder gemacht.
Politik muss schon auf die Frage von sozialer Gerechtigkeit, Beteiligung und Schnelligkeit Antworten geben, die auch für die Teile der Gesellschaft, die da nicht so mitkommen, akzeptabel sind und Perspektiven bieten. Aber das wird nicht gelingen, ohne auch ein Stück weit kulturell anschlussfähiger zu sein. Also man braucht ja auch Leute, die aus diesen Milieus kommen, die als Repräsentanten in diesen Milieus in Erscheinung treten. Und wenn wir uns die Volksparteien anschauen, dann kann man ja sagen, die haben sich eigentlich entkoppelt aus dem unteren Drittel dieser Gesellschaft. Sie haben keine Vermittler mehr.
Also das heißt quasi zwei Sachen. Thematisch, es gibt ja durchaus Dinge, die in diesen Milieus gemacht werden müssten. Also wenn man zum Beispiel an den Arbeitsmarkt denkt, in Ostdeutschland verdient man ja immer noch weniger als in Westdeutschland. Da hat man den Eindruck, dass man am Wirtschaftswachstum nicht partizipiert. Also da könnte man quasi auf inhaltlicher Ebene etwas machen. Aber man muss halt eben auch gucken, dass man vielleicht in seiner Partei nicht einfach nur Juristen aufstellt, so wie das vielleicht jetzt gerade auch im Bundestag wieder eine Gruppe sein wird, die besonders dominant ist, sondern dass man eben auch aus diesen Milieus Leute hat, die eben diese Verbindung herstellen können.
Den großen Volksparteien laufen die Wähler weg. Das zeigt heute eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Paul Vorreiter hat sie sich für uns genauer angeschaut. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute hat es beides gegeben in Spanien. Zeichen der Entspannung und Zeichen dafür, dass die Hardliner auf beiden Seiten nicht nachgeben wollen. Die Zentralregierung in Madrid hat sich für die 100 Verletzten entschuldigt, die am Sonntag durch Polizeigewalt während des Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien gegeben hat. Ja, in den letzten Stunden. Da überschlagen sich aber auch die Nachrichten. Es ist von Neuwahlen in Katalonien die Rede. Es ist davon die Rede, dass immer mehr Firmen ankündigen, diese Region zu verlassen. Wir sortieren ein bisschen. Das machen wir zusammen mit Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Marc Koch, der in Madrid ist. Schönen guten Abend, Marc.
Hallo, schönen guten Abend.
Artur Mas, der Vorgänger von Puigdemont, dem katalonischen Regierungschef, hat ein ziemlich bemerkenswertes Interview gegeben. Was war der Tenor da?
Ja, er hat ein Interview der Financial Times gegeben und hat gesagt, natürlich nach dem Referendum, bei dem ja 90% oder über 90% der Wähler für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt haben, das habe jetzt sozusagen den legalen Weg aufgemacht für die Unabhängigkeit. Und dann hat er hinterher geschoben, Katalonien sei aber eigentlich noch gar nicht vorbereitet für eine wirkliche Unabhängigkeit. Schon deswegen nicht, weil die verschiedenen Separatistenorganisationen die letzten Tage doch heftig miteinander diskutiert haben, wohin es denn jetzt gehen soll, wann sie wo welche Erklärung machen, was sie riskieren wollen, wie weit sie gehen wollen. Das zeigt, dass möglicherweise auch da in die Hartleibigkeit der katalanischen Regionalregierung ein bisschen Bewegung reinkommt.
Aber das ist ja schon bemerkenswert, wenn es da solche unterschiedlichen Tendenzen gibt auch.
Das ist es auf jeden Fall, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass es aus Madrid enormen politischen und mittlerweile ja auch wirtschaftlichen Druck gibt, den die Katalanen natürlich sehen. Und dann kommen noch die verfassungsgerichtlichen Aspekte und Urteile hinzu. Die Plenarsitzung, die ja am Montag hätte stattfinden sollen, ist ja verboten worden gestern vom Verfassungsgericht, wo man vermutet, dass die Unabhängigkeit erklärt worden wäre. Jetzt gibt es eine neue Sitzung am Dienstag, bei der Carles Puigdemont etwas erklären will, was mit dem Referendum zu tun hat, allerdings wohl ohne, dass das Parlament einen Beschluss fassen soll. Also auch da Anzeichen für eine Bewegung.
Und das am Dienstag wird nicht dazu genutzt, von Puigdemont die Unabhängigkeit zu proklamieren?
Das können wir natürlich noch nicht wissen, aber ich glaube nicht, dass er das tut, denn das Verfassungsgericht hat sehr klar gesagt, dass das für alle, die das tun und die diese Erklärung unterschreiben und mittragen und eben auch an dieser Sitzung teilnehmen, wenn dann die Unabhängigkeit erklärt werden würde, sie strafbar machen, weil sie gegen die Verfassung verstoßen.
Was hat es mit dieser Nachricht auf sich, dass sich die spanische Zentralregierung geäußert hat und Neuwahlen bzw. Wahlen in Katalonien fordert?
Ja, das ist so ein bisschen ein Pflaster, glaube ich, aber auch das könnte man als Signal der Entspannung werten. Freitags gibt es immer eine traditionelle Kabinettssitzung und die wird dann, deren Ergebnisse werden verkündet vom Regierungssprecher. Und der hat so im Prinzip zwischen Tür und Angel gesagt, dass es doch jetzt eine böse Wunde gäbe, eine schwerende Wunde zwischen Madrid und Barcelona. Und dass man die doch am besten so schließen könne, indem die Vertretung der katalanischen Bürger, also das Regionalparlament, sich auflöse und Neuwahlen ausschreibe. Das sei der erste Schritt in die richtige Richtung, um diesen Konflikt zu lösen. Das zeigt auch eine gewisse Dialogbereitschaft, aber natürlich kann die Zentralregierung den Katalanen nicht vorschreiben, wann und wo sie wählen sollen.
Wie reagieren denn die spanischen Wirtschaftsunternehmen? Einige hatten ja angekündigt, bei andauernder Unsicherheit über den Status Kataloniens ihren Firmensitz verlegen zu wollen.
Ja, da überschlagen sich die Ereignisse ein bisschen. Gestern Abend hat ja die Banco Sabadell, das ist die zweitgrößte Bank von Katalonien, gesagt, wir gehen, wenn die Unabhängigkeit kommt. Heute hat gerade eben die CaixaBank nachgezogen, das ist die größte katalanische Bank. Gas Natural, ein ganz, ganz wichtiger Energieversorger, wird nicht nur aus Katalonien, aus Barcelona weggehen, sondern sie werden ihren Hauptsitz nach Madrid verlegen. Und so zieht eine Firma nach der anderen nach. Auch die berühmte Sektkellerei Freixenet hat gesagt, sie wird Katalonien verlassen. Das ist ungefähr so, wie wenn in Bayern eine Brauerei gehen würde, eine große. Und so sind mittlerweile auch internationale Firmen, angeblich sogar Volkswagen und Bayer, mittlerweile dabei zu überlegen, ob sie diesen Standort noch wahren können. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Situation so unübersichtlich momentan ist und so verfahren ist, dass diese Firmen Angst haben, dass ihnen die rechtliche Sicherheit und auch die wirtschaftliche Arbeitsfähigkeit fehlt. Denn wenn die Unabhängigkeit von jetzt auf gleich erklärt wird, wären sie möglicherweise Firmen, die sich außerhalb der Europäischen Union befinden. Und das wird für die natürlich in jeder Hinsicht sehr, sehr schwierig und auch für ihre Kunden.
Eine schwierige Lage dort. Artur Mas, der Vorgänger von Puigdemont, dem katalonischen Regierungschef, hat ein Interview gegeben und gesagt, Katalonien sei nicht vorbereitet auf eine wirkliche Eigenständigkeit. Informationen waren das von unserem Korrespondenten aus Madrid, von Marc Koch.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden in der Redaktionskonferenz jetzt über Catcalling. Catcalling bedeutet so viel wie hinterherpfeifen. Und weil die 20-jährige Noah Jansma aus Amsterdam das so oft passiert ist im Alltag und sie keine Lust mehr auf diese Art der Belästigung und Beleidigung hat, hat sie einen Instagram-Account dazu eröffnet und einen Monat lang Selfies gemacht mit den Leuten, die ihr hinterhergepfiffen haben. 23 Fotos sind dabei rausgekommen und sie hat immer jeweils daneben geschrieben, mit welchen Sprüchen die Männer sie angebaggert haben. In der niederländischen Zeitung hat sie jetzt auch erzählt, die Männer, die wurden bei den Selfies nicht misstrauisch, die fanden ihr Vorhaben, hinterhergepfiffen zu haben, wohl völlig okay. Und ich habe über diese Aktion heute mit der Autorin und Bloggerin Anne Witzurek gesprochen, die kennt ihr unter anderem auch noch von dem Hashtag Aufschrei. Ich wollte von ihr wissen, ob sie so einen Kanal wie Dear Catcallers, so heißt der Instagram-Account der Amsterdamerin, eine gute Idee findet.
Ich finde es auf jeden Fall eine spannende Art, damit umzugehen. Also sie nennt es ja auch zum Teil so Kunstprojekt und dafür finde ich das auf jeden Fall sehr gelungen, ja.
Weil dadurch sensibilisiert wird oder warum findest du es gelungen?
Na, weil sie einerseits sich selber darüber ausdrückt, also wenn wir jetzt mal wirklich aus dem künstlerischen Standpunkt sehen, und aber auch anderen die Möglichkeit gibt, sich darin wiederzufinden und eben ja vielleicht auch einfach wirklich mal eine andere Art und Weise damit rauszukriegen, wie man damit umgehen kann mit solchen Situationen.
Glaubst du, sowas bewirkt etwas?
Naja, es hat natürlich eine wichtige Wirkung, weil gerade solche Sachen wie sexistische Bemerkungen und auch einfach sexuelle Belästigung immer noch gesellschaftlich sehr klein gemacht werden. Die Betroffenen kriegen immer wieder zu hören, jetzt habt ihr mal nicht so, war alles nicht so gemeint. Und da dann eine Person zu sehen, die das ganz klar labelt als, das ist nicht in Ordnung. Und so sehen übrigens diejenigen aus, die das machen. Das glaube ich schon, dass das eine große Signalwirkung auch nochmal auf andere hat, sich da künftig nochmal anders zu verhalten und vor allem zu verstehen, dass sie nicht schuld daran sind, wenn ihnen sowas passiert.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Typ, der einer Dame hinterherpfeift, damit Erfolg hat. Und es ist auch ehrlich gesagt von der Anmutung her ein bisschen Mittelalter. Wie kann es denn trotzdem sein, dass sowas heutzutage noch passiert?
Naja, also unsere Gesellschaft redet gerade auch Jungen und Männern immer noch ein, dass das ist, was Frauen wollen. Also das wirst du irgendwie, diese Anbaggermethoden, das wirst du auch at jeder nächstbesten romantischen Komödie noch verkauft bekommen, als die wollen das ja nicht anders. Und wenn sie Nein sagt, dann musst du nur noch stärker dich ins Zeug legen. Also das sind so gesellschaftliche Botschaften, die einfach immer noch auftauchen. Und gerade im öffentlichen Raum ist es ja auch so eine Form der Machtdemonstration, ne? Also sexistische Gesellschaften zeichnen sich dadurch aus, Frauen und Mädchen gehören eher so ins Private, nach Hause, an den Herd, wie man ja dann auch immer so schön sagt. Und Männer, die dürfen sich halt in der Öffentlichkeit tummeln. Und da ist das so ein Teil dieser Machtdemonstration zu sagen, ja, du hast hier nichts zu suchen, das ist mein Raum und ich habe hier die Macht über dich und kann dich dann eben auch wieder daraus verdrängen.
Mhm. So schlimm das ist, dass es in der Gesellschaft immer noch so verankert ist. Es gab ja vor einiger Zeit auch mal dieses Video von einer Frau, die mit einer Kamera durch New York gelaufen ist, sich gefilmt hat, wie sie dort auch belästigt wurde. Street Harassment, alltägliche Belästigung. Wenn es heutzutage immer noch so häufig vorkommt, wie geht man denn da am besten mit um?
Ja, also da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, beziehungsweise gerade als betroffene Person, finde ich, steht immer wirklich an allererster Stelle zu gucken, wie sieht es gerade mit meiner persönlichen Sicherheit aus. Ne? Also wenn wir uns jetzt an das Dear Catcaller-Projekt, wenn wir das angucken, da steht ja auch, dass sie teilweise mit einigen Catcallern keine Fotos gemacht hat, weil sie eben nicht sicher war, ob das nicht weitere Angriffe bedeuten würde. Also das ist, glaube ich, immer ganz wichtig, in dem Moment aufs eigene Bauchgefühl zu hören und zu gucken, was kann ich jetzt machen. Manchmal kann es schon helfen, dann einfach in dem Moment klar und deutlich zu sagen, das, was du hier machst, ist eine Belästigung und ich möchte es nicht. Und dann aber auch sich gar nicht weiter auf die Person einzulassen. Manchmal hilft es, andere Personen mit ins Spiel zu bringen. Also ich finde, so Belästigungssituationen sind auch ein klarer Fall von Zivilcourage von Personen, die das mitbekommen. Manchmal hilft es schon, die Situation so aufzulösen, indem man den Belästiger dann zum Beispiel ablenkt von dem, was er gerade gemacht hat, oder sich eben konkret auf die Person zu konzentrieren und vielleicht so zu tun wie, ah, du bist hier eine alte Bekannte, ich verwickle dich jetzt mal in Gespräch und sie damit rauszuholen aus dieser ja auch mitunter bedrohlichen Situation.
Jetzt gibt die 20-jährige Noah aus Amsterdam den Account nach einem Monat und 23 Bildern, den Instagram-Account, weiter an andere Frauen in dieser Welt, die belästigt werden. Wann, glaubst du, sind Belästigungen auf diesem Niveau, passieren die nicht mehr massenhaft und wann ist dieser Account geschlossen?
Ich fürchte, ich werde das zu meinen Lebzeiten nicht mehr erleben. Da bin ich ganz realistisch, weil dafür ist das so tief verwurzelt und gibt es einfach auch schon zu lange. Und nicht zuletzt haben wir ja auch gerade mit den ganzen rechtspopulistischen Bewegungen, die es ja weltweit gibt, auch wieder so eine Rückwärtsbewegung, ne? Also von wo wir eigentlich mal gedacht haben, da wären wir jetzt weiter, wie wir über diese Probleme reden, dass dann auch wieder zurückgeschoben wird und gesagt wird, nee, das ist alles irgendein natürliches, biologisches Verhalten. Menschen sind immer so, gerade Männer sind immer so. Also das muss man ja auch ernst nehmen. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, weiterhin klarzumachen, das ist ein Verhalten, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen uns da als Gesellschaft und gerade als Menschen, wir auch füreinander Verantwortung tragen, in dem Sinne weiterentwickeln. Und das ist natürlich eine Forderung, da werde ich nicht müde, die zu stellen und ganz viele andere Menschen auch nicht.
Sagt Anne Witzorek über den Instagram-Account Dear Cat Callers. Ein Monat lang hat dort eine Amsterdamerin Selfies mit Menschen gepostet, die ihr hinterhergepfiffen und sie belästigt haben. Ihr Ziel ist es, darauf aufmerksam zu machen, wie Frauen täglich immer noch zum Objekt herabgestuft werden. Schaut's euch an im Netz.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das ist wirklich ein Dilemma. Verschwörungstheorien, spricht man über sie und lenkt dann somit den Fokus drauf oder lässt man sie einfach links liegen? Ziemlich durchgeknallt auf jeden Fall ist die Verschwörungstheorie, die es nach dem Anschlag in Las Vegas gab, etwa, dass es gar keine Tote gegeben haben soll, sondern alle Beteiligten nur Schauspieler waren. Der vermeintliche Massenmord, der sei nur inszeniert worden, um schärfere Waffengesetze in den USA durchzusetzen. Da weiß man auch sehr stark, aus welchem Lager das kommt. Carla Schieb ist Kommunikationswissenschaftlerin und arbeitet an der Uni Münster und sie untersucht solche Verschwörungstheorien und auch Fake News. Ich habe heute mit ihr über dieses schwierige Feld und über dieses Dilemma gesprochen, wollte wissen, wann und warum solche Theorien eigentlich entstehen.
Ja, also ganz allgemein kann man sagen, dass Verschwörungstheorien besonders in unsicheren Krisenzeiten Konjunktur haben, da sie kollektive Ängste ansprechen. Dann werden beispielsweise aktuelle Ereignisse, Sie haben jetzt Las Vegas angesprochen, aber natürlich auch historische Ereignisse als Folge oder Absicht einer sinistren und mächtigen Elite interpretiert. Und man kann davon ausgehen, dass es Verschwörungstheorien schon immer gegeben hat, wenn man beispielsweise daran denkt, dass im Mittelalter Juden für die Verbreitung der Pest verantwortlich gemacht wurden.
Aber lassen Sie uns ganz kurz, Frau Schieb, mal bei dem Beispiel in Las Vegas bleiben. Also, dass es keine Toten gegeben haben soll, sondern nur Beteiligte, die alle Schauspieler sind. Was steckt da genau hinter?
Naja, die Echtheit der Informationen im Netz ist kaum überprüfbar. Ja? Expertenwissen steht neben Laienwissen. Und natürlich auch neben selbsternanntem Expertenwissen. Und dabei ist Wahrheit, Fiktion oder eben kruder Spaß tatsächlich kaum auseinanderzuhalten. Und Internetnutzer haben nun eine überwältigend große Fülle an Informationen und Erklärungsmodellen, die sie sich so zusammenstellen. Ne? Jede Information ist ein Klick, ein Link weit entfernt.
Finden Sie es kontraproduktiv eigentlich, wenn wir als Medien darüber berichten und diesen Verschwörungstheoretikern damit ja irgendwie noch mehr Publizität geben?
Der Umgang mit Verschwörungstheorien ist gesellschaftlich relevant und aus diesem Grund halte ich es für wichtig, dass Medien darüber berichten. Schwierig wird es dann, wenn zum Beispiel in einem Beitrag zu Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit dem Attentat in Las Vegas die eigentliche Schlagzeile, die Kernthese der Verschwörungstheoretiker wiederholt. Also ich gebe jetzt ein Beispiel aus so einer Schlagzeile wie zum Beispiel, was ist dran an den Krisen? Schauspielern in Las Vegas bleibt dann die verkürzte Information übrig, dass es in Las Vegas gar keine Toten gab, sondern nur Krisenschauspieler. Und zwar selbst dann, wenn der gesamte Beitrag die Frage aus der Schlagzeile verneint.
Das heißt, wie gehen wir im besten Fall mit diesen Verschwörungstheorien um?
Ich denke, dass hier gut recherchierte Beiträge dazugehören, eine gute Hintergrundberichterstattung. Und dann kann man meiner Ansicht nach über Verschwörungstheorien sprechen und diese thematisieren. Was ich schwierig halte, ist gerade, was man in sozialen Medien dann sieht, dass dann so ein Teaser da ist, der die Leute praktisch auf die falsche Fährte schickt, ne? Einfach um Klicks zu generieren. Also da etwas mehr Bedacht.
Ich gebe Ihnen noch mal ein anderes Beispiel, Frau Schieb, nämlich vom Oktoberfest. Da twittert eine @DeborahBromberg nach der Bilanz, dass die Zahl der Raubdelikte auf der Wiesn gestiegen ist von einem Fall auf 8 Fälle, weil die Polizei jetzt deutlich härter durchgreift, twittert diese Person Raubdelikte +700%, Sexualdelikte +97%, Täter meist Iraker, Syrer, Pakistani. Und viele ihrer 3600 Follower, die scheinen das zu glauben, weil sie es retweeten. Das ist irreführend und unterschwellig ist es auch fremdenfeindlich. Gibt es denn wirksame Gegenstrategien, die man da hat?
Gegenstrategien wären da zu nennen, dass man beispielsweise verschiedene Initiativen oder Plattformen hat, wie zum Beispiel mimikammer.at. Wir haben den Faktenfinder von tagesschau.de und also da gibt es einige Möglichkeiten, solche Falschmeldungen, Hoaxes, was auch immer, Verschwörungstheorien zu entkräften. Das ist natürlich schwierig, wenn es jetzt im persönlichen Umfeld abläuft. Da kann man im Endeffekt die betreffende Person, die mit einer Verschwörungstheorie daherkommt, dann auf diese Plattformen hinweisen oder mit der Person sprechen. Aber so groß angelegte Gegenstrategien, die Sie jetzt, nach denen Sie gefragt haben, sind schwierig durchzusetzen.
Aufklären. Das ist eine Lösung. Verschwörungstheorien gibt es nämlich immer wieder, auch im Beispiel von Las Vegas. Carla Schieb war das, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Münster.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wir reden über Abnehmen durch Sport jetzt, beziehungsweise Abnehmen durch Sport gucken im Fernsehen und im Stadion. Das geht irgendwie nicht richtig, ne? Vor allem, wenn wir dabei Wurst und Chips essen. Aber wenn wir das Gefuttere mal weglassen und Sport gucken, dann geht vielleicht was. Das hat uns heute Ann-Kathrin Horn erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Sport machen treibt den Puls ganz schön nach oben, Sport gucken aber auch. Das schreiben kanadische Forscher in einem Fachmagazin. Sie haben den Puls von 20 Eishockeyfans gemessen, die sich ein Spiel angeguckt haben. Die Hälfte von ihnen live im Stadion, die andere Hälfte zu Hause vor dem Fernseher. Wer live im Stadion dabei war, bei dem konnte in aufregenden Situationen im Vergleich zum Ruhepuls das Herz auch schon mal mehr als doppelt so schnell schlagen. Vorm Fernseher erhöhte sich die Herzfrequenz um rund 75%. Im Schnitt schlug bei allen Fans während des Spiels das Herz 110 Mal in der Minute. Das entspricht etwa dem Puls, als würde man selbst Sport machen. Allerdings ist es beim Zugucken nicht ganz so gesund. Das haben schon frühere Studien am Beispiel Fußball gezeigt. Als während der Europameisterschaft 1996 die niederländische Nationalmannschaft von Frankreich durch Elfmeterschießen aus dem Turnier gekickt wurde, starben 50% mehr Männer an einem Herzinfarkt als zur gleichen Zeit im Jahr danach. Ähnlich sah es einer anderen Studie zufolge 2006 bei der WM in Deutschland aus. An Spieltagen der Nationalelf erhöhte sich die Zahl der Menschen, die mit Herznotfällen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, um fast das Dreifache. Nach dem Sturmtief von gestern sind diese Forschungsergebnisse zwar kaum zu glauben, aber weltweit wird der Wind immer langsamer. Stilling heißt dieses Phänomen. Es wird gerade von mehreren europäischen Wissenschaftlergruppen erforscht und das Wissenschaftsmagazin der EU-Kommission berichtet darüber. Die Forscher haben schon herausgefunden, dass sich seit den 1960er Jahren die Windgeschwindigkeit weltweit alle 10 Jahre um etwa einen halben Stundenkilometer verlangsamt. Als Hauptursache vermuten die Forscher die zunehmende Bebauung von Oberflächen. Aber auch sogenannte Kumuluswolken könnten einen Einfluss haben, weil sie den Wind bremsen. Dass der Wind langsamer wird, könnte laut den Forschern schlimme Konsequenzen etwa für die Landwirtschaft haben. Außerdem bedeuten schwächere Winde auch, dass sich Smog in Städten schlechter auflöst. Männer sind mutiger als Frauen. So das Vorurteil, das von verschiedenen Studien sogar bestätigt wird. Forscherinnen aus Exeter und Melbourne sagen jetzt, diese Ergebnisse sind verzerrt. In Studien würden riskante Verhaltensweisen vor allem an typisch männlichen Aktivitäten gemessen. Zum Beispiel, ob jemand bereit ist, einen kompletten Tageslohn beim Poker zu setzen oder ohne Helm Motorrad zu fahren. Frauen würden eher in anderen Bereichen Risiken eingehen, zum Beispiel beim Reiten oder riskanten Online-Käufen. Sie seien auch eher bereit als Männer, einem Familienmitglied eine Niere zu spenden. Die Forscher haben deshalb eine neue Studie vorbereitet. Darin standen auch verschiedene Aktivitäten, die vorher von knapp 100 Männern und Frauen als eher weiblich eingestuft wurden. Bei diesen Aktivitäten waren die Frauen genauso mutig und teilweise sogar mutiger als die Männer. Dass Männer angeblich risikofreudiger sind als Frauen, wird oft als Argument genutzt, um zum Beispiel die Gehaltsschere zu erklären, so die Forscherinnen. Deshalb sei es wichtig zu wissen, woher diese Verzerrung kommt.
Deutschlandfunk Nova.
Von über 3,2 Millionen Euro auf unter 300.000 Euro. Nee, da ist die Rede nicht vom Marktwert eines Fußballers, sondern von den Ausgaben der Bundesregierung in Zukunft für den Moscheenverband DITIB. Das alles kam jetzt raus, weil der Grünpolitiker Volker Beck nachgefragt hat. Und dieser Moscheenverband DITIB, der größte Moscheenverband in Deutschland übrigens, der ist ja nicht ganz unumstritten. Es gab dieses Jahr ganz schön viele Negativschlagzeilen, vor allem auch dadurch, dass dieser Moscheenverband wohl im Auftrag der türkischen Regierung Erdogan-Kritiker in Deutschland bespitzelt haben soll. Ich habe heute mit dem Journalisten Sascha Adamek darüber gesprochen. Er ist Autor des Buchs Scharia-Kapitalismus, kennt sich mit den Finanzen aus und weiß auch, wie die Finanzierung von islamischen Verbänden in Deutschland aussieht. Ich wollte von ihm wissen, wie DITIB eigentlich finanziert wird.
Ja, bei der DITIB wissen wir eigentlich am allerbesten, wie sie finanziert werden. Im Unterschied zu den meisten anderen Verbänden und Vereinen wissen wir, dass sie zu 100% aus der Türkei bezahlt wird, von der dortigen Religionsbehörde Diyanet, die ja ein Jahresbudget von 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung hat, 120.000 Angestellte, und die hier jeden Imam und jede Immobilie, jede Miete bezahlen. Insofern ist bei DITIB sehr klar, sie ist gesteuert von der Türkei und natürlich auch mit der durchgreifenden Möglichkeit des Präsidenten Erdogan, hier Politik zu machen.
Wie unabhängig kann denn eigentlich so ein Verband sein, wenn er so viel Geld von der türkischen Religionsbehörde erhält?
Die Unabhängigkeit dürfte gegen Null gehen. Das sieht man ja auch daran, dass mittlerweile auch tatsächlich Menschen dort austreten und weggehen, weil einfach die angestellten Imame die sozusagen eine zentrale Rolle spielen in der religiösen Betätigung, die sind Angestellte der Diyanet, das heißt, die sind Angestellte des türkischen Staates. Also wir können hier überhaupt gar nicht von Unabhängigkeit sprechen.
Es kam eben raus bei dieser Anfrage von Volker Beck, dass die Mittel jetzt runtergefahren werden von 3,2 Millionen Euro auf 300.000 Euro im neuen Jahr. Was will denn die Bundesregierung oder die Regierung damit erreichen?
Ja, ich halte das für ein wichtiges Signal an DITIB, weil das sind Gelder, die werden vor allem eingesetzt für soziale Zwecke, zur Integration von Flüchtlingen. Und ich finde halt selbst, dass man das nicht einem sich politisierenden Verband überlassen darf, der den politischen Islam immer mehr auf seine Fahnen schreibt, dass dann ausgerechnet die Flüchtlinge, die ja zum Teil auch vor Islamismus und Bürgerkrieg geflohen sind, hier dann wieder indoktriniert werden durch so einen Verband. Insofern halte ich das für ein wichtiges Signal an DITIB, sich wieder auf den Pfad zu bewegen, den DITIB lange beschritten hat. DITIB war lange für Medienmacher, aber auch für, vor allem für die Politik, für Behörden ein wichtiger Ansprechpartner im Sinne eines modernen Islams, einer modernen Islamauslegung. Und wir erleben gerade in der Türkei, aber natürlich auch bei DITIB, ein islamistisches Rollback.
Herr Adamek, wenn Sie mit den Imamen sprechen in diesem Verband, was hören Sie daraus? Was möchte der Verband genau in Sachen Integration erreichen?
Also der Verband schreibt vor allem sich auf die Fahnen gegen Islamophobie. Das ist ja auch vollkommen richtig, weil natürlich der Islam auch zu Deutschland gehört. Allein aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen hier leben, die diesen Glauben praktizieren. Der Verband ist aber zugleich eben auf dem Weg, durch viele Dinge, die leider passiert sind, sich wegzubewegen von diesem Konsens, dass wir andere Glaubensrichtungen auch akzeptieren, auch von der Dialogbereitschaft. Ich will nur ein Beispiel nennen. Vor einigen Wochen war ich mit einem Kollegen in Duisburg-Rheinhausen, wollte mit einem DITIB-Imam sprechen. Der war nicht sprechfähig, weil er nur des Türkischen mächtig war, was ich leider nicht bin, auch nicht Französisch, Englisch oder eine andere Sprache sprach. Das heißt, man fragt sich dann schon, wie solche Menschen vor Ort in den Kommunen dialogfähig sein wollen, wenn sie gar nicht mal der deutschen Sprache mächtig sind. Ich sehe an solchen Beispielen wie dem Rückgang der Rücknahme des Unterrichts über die Evolution in der Türkei ein Alarmzeichen für diese Islamisierung im Sinne von, wir sind jetzt weniger wissenschaftlich, wir sind weniger modern, wir berufen uns jetzt ausschließlich nur noch auf den Koran. Das sind Alarmzeichen in der Türkei und es droht eben durch den starken Einfluss der Religionsbehörde auf DITIB mit ihren immerhin ja 960 Moscheen in Deutschland, dass dieses Gedankengut auch hierher kommt und hier Raum greift.
Wie wird denn DITIB bisher beobachtet? Welche Aufsichtsbehörden haben denn da ein Auge drauf?
DITIB wird in keinem Bundesland nach meinem Wissen von einer Verfassungsschutzbehörde beobachtet, weil bislang DITIB auch nicht als extremistisch eingestuft wurde, auch zu Recht nicht. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass von DITIB direkt zum Beispiel dschihadistische Strukturen unterstützt werden. Insofern war das auch richtig, so sie bislang nicht zu beobachten. Allerdings muss man sagen, in der Türkei gehört es mittlerweile zum guten Ton, zum Beispiel die Muslimbruderschaft finanziell zu fördern. Die Bundesregierung sagt selbst, dass die Türkei die Hamas und bewaffnete Dschihadisten in Syrien unterstütze, auch ganz offen durch die Regierungspartei AKP. Und sollte sich das bewahrheiten, dass auch DITIB in solche Fahrwasser geriete, dann müsste man natürlich auch über eine Beobachtung durch die Sicherheitsbehörden nachdenken.
Wegen seiner Nähe zur türkischen Führung um Präsidenten Erdogan ist der Islamverband DITIB umstritten. Die Bundesregierung will nun die Fördermittel für die Organisation angeblich stark reduzieren. Informationen und Einschätzungen waren das vom Journalisten Sascha Adamek.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Beatrice Finn ist 34 Jahre alt. Sie ist Schwedin und sie wird bald im Osloer Hafen hängen. Zumindest ihr Bild vermutlich neben Barack Obama, neben Kofi Annan, neben Mutter Teresa im Friedensnobelpreis-Museum dort. Denn sie als Generalsekretärin der internationalen Kampagne zur atomaren Abrüstung, kurz ICAN, hat heute diesen Preis bekommen. Die Auszeichnung, den Friedensnobelpreis.
I was worried it was a prank first.
Ich habe erst befürchtet, jemand will uns hochnehmen. Ich kann es kaum glauben, das ist so eine große Ehre für uns. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, aber das ist auch ein so wichtiges Signal an alle, die sich schon so lange für die Abrüstung und Abschaffung von Atomwaffen einsetzen.
ICAN setzt sich für ein vollständiges Verbot der Herstellung, dem Besitz und dem Einsatz und der Lagerung von Atomwaffen ein.
You can't
Man kann doch nicht unter dem Vorwand, die Sicherheit erhöhen zu wollen, hunderttausende Menschen wahllos mit der Vernichtung bedrohen. Das macht doch nicht sicherer. Oder fühlen Sie sich etwa sicherer, weil es Atomwaffen gibt? Unsere Kampagne sendet die Botschaft, jetzt reicht es.
That's enough now.
Und das ist wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit. 450 Friedensgruppen und Organisationen weltweit gehören zu ICAN. In 100 Ländern ist ICAN aktiv. Viele Staaten haben bereits einen Vertrag zur Abschaffung von Atomwaffen unterschrieben, Schweden eben auch. Deutschland und die Atommächte gehören da allerdings nicht dazu. Mit dem Friedensnobelpreis, da könnte ICAN jetzt einen Druck oder ein bisschen mehr Druck auf viele Länder erhöhen, sagt auch die Generalsekretärin Beatrice Finn.
Getting rid of nuclear weapons isn't going to happen overnight. The treaty is meant to make it harder.
Die Abschaffung von Atomwaffen, das wird nicht über Nacht passieren. Aber wir wollen es den Atommächten schwerer machen, im Status quo zu verharren.
Isn't going to happen overnight, of course.
Der Friedensnobelpreis 2017, der geht an die Behörde ICAN und das Preisgeld von rund 840.000 Euro, das kommt übrigens gerade recht, denn ICAN ist zuletzt ein bisschen das Geld ausgegangen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Heute muss gelächelt werden. Heute ist nämlich Tag des Lächelns. Verena, wir Menschen setzen ja jeden Tag irgendwie so eine Art von Lächeln ein. Das haben wir vorhin auch schon gehört, dass es oft auch das fiese Lächeln ist bei uns, das so ein bisschen was kaschiert. Und dann geht's irgendwie raus. Wir lachen aber auch oft bei, sagen wir mal, Cat-Content, süße Tierbildchen irgendwie im Netz. Das macht irgendwie Spaß. Wie ist es eigentlich bei denen, über die wir dann lächeln? Also bei den Tieren. Können die auch lächeln?
Ja, also wenn wir uns beim Lächeln jetzt mal wirklich auf den Gesichtsausdruck beschränken, dass man den Mund auseinanderzieht und Zähne zeigt, das sieht man tatsächlich öfter bei Tieren. Ist halt nur die Frage, ob das dann wirklich immer mit demselben Gefühl einhergeht, dass wir Menschen dabei verspüren. Mhm. Ne? Denn Zähne zeigen muss bei Tieren nicht unbedingt was mit Freude und Heiterkeit zu tun haben. Ist ja auch gern mal eine Drohgebärde oder vielleicht auch ein Zeichen der Angst. Also bei Schimpansen zum Beispiel, wenn die dieses vermeintliche Lachen zeigen, was wir auch früher im TV mal öfter gesehen haben, dann kann das sein, dass sie sich in dem Moment wirklich gerade fürchten.
Schwierig, wie willst du denn das auseinanderhalten, ob der Affe dann lacht oder ob er irgendwie gerade Angst hat, weil man ihm was wegnimmt? Schwierig.
Ja.
Ich habe auch mal gelesen, dass Bären wohl nicht lachen können, weil sie zu wenig Gesichtsmuskeln haben.
Mhm. Das habe ich auch schon mal gehört. Aber vielleicht bezieht sich das, ich habe nämlich ein bisschen recherchiert, bezieht sich das darauf, ob ihre Augen und das ganze Gesicht noch mitlächelt. Vielleicht können sie das tatsächlich nicht. Ich habe aber was gefunden, nämlich einen Artikel von einer Bärenexpertin der Organisation Animals Asia. Das sind die, die auch die Bären immer sozusagen aus diesen Galle-Produktionsfabriken in China retten. Mhm. Also wenn du das vielleicht schon mal gehört hast. Mhm. Und die hat halt sehr viel Kontakt mit Bären und sehr oft beobachtet, dass Bären anscheinend sehr wohl lächeln würden, also Maul aufmachen, Mundwinkel nach hinten ziehen. Und sie geht sogar so weit zu sagen, Bären würden Scherze machen und dann darüber lachen.
Come on.
Kann ich jetzt nicht verifizieren.
Wirklich?
Aber die kennt sich halt aus mit Bären.
Wenn sie es nicht weiß, wer dann? Ich würde sagen, mit diesem Lächeln und mit diesem Augenzwinkern und den Mundwinkeln nach oben hören wir auf für heute. Das war die Redaktionskonferenz. Mhm. Verena von Keitz und Thilo Jahn sind raus. Schönes Wochenende euch. Bis dahin. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.